Tim Hudsons Leben könnte nicht schöner sein. Als erfolgreicher Autor und liebender Familienvater hat er sich einen Lebenstraum erfüllt. Doch dann muss er innerhalb von 3 Jahren mehrere Schicksalsschläge verkraften. Seine Tochter hat den Kampf gegen eine schwere Krankheit verloren und auch seine Mutter und sein bester Freund sterben kurz hintereinander. Ich bin Britt Bergen und begrüße Sie in der Sendereihe Erzählung bei Radio Horeb zur 4. Folge aus dem Roman Der Traum, geschrieben von James Brian Smith und erschienen bei Gerd Medien. Obwohl er seine Kraft bislang immer aus seinem Glauben schöpfen konnte, zweifelt Tim nun alles an das er immer geglaubt hat. Würde Gott es zulassen, dass er so leidet? Und warum hat Gott ihm diese geliebten Menschen genommen? In einem Kloster will Tim Hudson zur Ruhe kommen und seine Trauer verarbeiten. Dabei helfen ihm Gespräche mit seinem Mentor Taylor, einem Mönch. Aber Gott schenkt ihm zusätzliche Erfahrungen, um seine Vergangenheit zu bewältigen. Nachdem Tim Hudson in seiner Zelle gefleht hat, »Sprich zu mir, Gott«, hat er einen Traum. Anders kann er sich das, was er jetzt erlebt, zumindest nicht erklären. Ein Zug bringt ihn zum fernen Horizont und ihm ist, als führe ihn dieser dem Sonnenaufgang entgegen. Und als Tim aussteigt, umgibt ihn ein warmer Lichtglanz. Er erklimmt einen Hügel, auf dem er ein kleines Holzhaus erkennt und in dem er Ernie begegnet. Ernie ist vor 20 Jahren gestorben und war in Tims Kindheitsjahren dessen Friseur. Von Ernie erfährt Tim, dass er dort angekommen ist, wo Gott wohnt. Ernie macht Tim deutlich, dass Gott zwar auch die gesprochenen Gebete hört, aber noch mehr auf den Schrei des Herzens achtet. Die Dinge, die so tief aus dem Inneren kommen, dass man sie gar nicht in Worte fassen kann. Und nachdem Tim nun den Kampf aufgegeben hat, kann das Geheimnis der Gnade beginnen. Gott möchte Tims Freude wiederherstellen. Der Friseur bittet Tim, jetzt einfach still zu sein. Josef Weber liest für Radio Horeb die 4. Folge aus dem Roman Der Traum und lässt uns an den weiteren Erfahrungen von Tim Hudson teilhaben.
Während Ernies Schere klapperte, machte ich es mir in dem Stuhl bequem, schloss die Augen und atmete tief durch. Tiefer Frieden erfüllte diesen Raum. In mir stieg ein warmes Gefühl auf, das Wissen, geliebt zu werden. Mir war, als wäre ich nach einer langen Abwesenheit wieder nach Hause gekommen und alle freuten sich, mich zu sehen. »Wie geht es dir jetzt?« »Ich fühle mich wohl.« Damit hatte ich eigentlich viel zu wenig gesagt. Die Atmosphäre war durchdrungen von Wärme und Annahme. Ich fühlte mich so willkommen hier, als würde mir jemand sagen, »Ich weiß, du hast eine Menge Blödsinn gemacht. Ich weiß von all den Versprechen, die du nicht gehalten hast, von all den Dingen, für die du dich schämst, auch von all deinen bösen Gedanken. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du hier von ganzem Herzen willkommen bist.« Ich fühlte mich zutiefst angenommen. Ernie unterbrach meinen Gedankengang, indem er mir einen Spiegel vors Gesicht hielt. »Und?« Ich betrachtete mein Spiegelbild und erschauderte. Ernie schien mein Erschrecken nicht zu bemerken, denn er hielt mir den Spiegel noch dichter vor die Nase. Wie entsetzlich, mir selbst in die Augen sehen zu müssen. »Schau genau hin, Tim.« Vor meinen Augen verschwamm alles. Das Gesicht, das mich da anschaute, war mir fremd. »Du liebe Güte«, dachte ich und betrachtete dieses Gesicht, das ich schon seit Jahren nicht mehr wirklich angesehen hatte. »Wie traurig und wie müde ich aussehe.« Ich konnte beobachten, wie sich in meinem linken Augenwinkel eine Träne bildete, wie sie anschwoll und schließlich über meine Wange rann. »Ein Gesicht, das Gottes Herz berührt«, ertönte hinter mir plötzlich eine fremde Stimme mit englischem Akzent. »Hallo, Jack«, sagte Ernie. »Ich hatte schon vermutet, dass du es sein würdest. Schön, dich zu sehen. Komm doch herein.« Kapitel 4. Ein großgewachsener Mann trat in den Lichtschein und streckte mir seine Hand entgegen. Ein sympathisches, fast spitzbübisches Lächeln erhellte sein fröhliches Gesicht. Er trug einen abgewetzten Tweedanzug und erinnerte mich an jemanden, den ich auf Bildern gesehen hatte. Doch es ging ein solches Strahlen von ihm aus, dass ich seine Gesichtszüge fast nicht erkennen konnte. Sein Gesicht leuchtete so, dass ich mir zunächst schützend die Hand vor die Augen halten musste. Er wandte sich mir zu und lächelte. War es möglich, dass ich ihn kannte? Sind Sie das? Bitte, bleiben Sie sitzen, bat mich der Herr höflich. Welch eine Ehre, Sie kennenzulernen. Sind Sie es wirklich, Mister? Bitte, nenn mich einfach Jack. Wir werden voraussichtlich einige Zeit zusammen verbringen. Er sah irgendwie altmodisch aus, aber aus seinem Blick sprach eine unendliche Weisheit und reine Freude schien von ihm auszustrahlen. Wollen wir uns über den Mann im Spiegel unterhalten? Schlug Jack vor. Meine Stimme zitterte, als ich vorsichtig widersprach. Eigentlich würde ich lieber über Sie sprechen, falls Sie es wirklich sind. Ihre Bücher haben mein Leben verändert. Nein, ich bin nicht hier, um über mich zu reden. Mein Wunsch ist es, Ihnen zu dienen. Seit ich hier bin, weiß ich mehr denn je, wie unbefriedigend Selbstbeweihräucherung ist. Ich bin zu Ihnen gekommen, um Sie zu geleiten. Mich geleiten? Wohin? Sie haben es bereits von Ernie gehört, nehme ich an. Sie sind im Haus Ihres Vaters. Es gibt hier viele Räume. Ein bestimmtes Gebäude wurde eigens für Sie entworfen. Es ist Ihr Ort des Staunens, und Sie werden in Kürze das Vorrecht haben, ihn zu besuchen. Ich werde Sie auf dem Weg dorthin ein Stück begleiten. Im Augenblick befinden Sie sich in einem Raum, den man als Begrüßungszimmer bezeichnen könnte. Aber es erwartet Sie noch viel mehr. Entschuldigen Sie, wenn ich noch einmal frage, aber sind Sie sehen aus wie, ich meine, es kommt mir so vor, als ob, jedenfalls habe ich mir C.S. Lewis immer so vorgestellt. Hier oben gibt es so etwas wie Berühmtheit nicht mehr. Ach ja, und könnten wir bitte zum Du übergehen? Ich bin Jack. Oh ja, natürlich, danke. Ich bin Tim. Gut, Tim. Aber nun lass uns wirklich in den Spiegel schauen. Kannst du mir sagen, was du da siehst? Lange Zeit sagte keiner von uns ein Wort. Ernie stand einfach nur da und hielt mir den Spiegel vors Gesicht. Es war kein gewöhnlicher Spiegel. Er zeigte mehr als das, was äußerlich sichtbar ist. Er reflektierte meine Seele. Ich sah mich in diesem Spiegel so, wie ich in Wirklichkeit war. Hier spiegelte sich nicht die Person, die ich anderen oft zeigte. Auch der Tim, an den ich selbst gern glauben wollte, war nicht im Spiegel zu sehen. Stattdessen sah ich mein wahres Wesen. Meine Abgründe waren erkennbar, meine Schwächen, auch meine bösen Gedanken waren deutlich zu sehen. Entsetzt wich ich zurück. Ich ertrag diesen Anblick nicht. Es ist schwer, ich weiß. Trotzdem, Tim, bitte schau noch einmal hin. Ich sah erneut in den Spiegel. Mit traurigen Augen blickte mein Spiegelbild mich an. Als ich in meine Augen schaute, spürte ich die tiefe Verzweiflung meiner Seele. Jack, ich will nicht mehr. Warum nicht? Weil du dich schämst, schaltete Ernie sich ein. Stimmt's, Tim? Scham ist ein viel zu schwacher Ausdruck für das, was ich empfinde. Ich hasse diesen Anblick. Was bin ich für ein Versager? Nichts an mir ist wahrhaftig. Ich bin ein Heuchler. Wie viele Vorsätze habe ich gebrochen? Hunderte, Tausende. Ich kenne die Verlogenheit meiner Seele. Wenn ihr wüsstet, wie viele Sünden ich in meinem Leben angehäuft habe, ihr würdet nicht mehr neben mir stehen wollen. Und doch stehen wir hier und sind bei dir, sagte Jack. Nicht die Summe der Sünden macht einen Menschen aus, Tim. Schau noch genauer hin. Ich atmete tief durch und beugte mich wieder über den Spiegel. Zunächst sah ich wieder nichts als die Abscheulichkeit meiner selbst. Aber dann veränderte sich meine Wahrnehmung. Während meine Augen sich darauf einstellten, ergaben die Linien, die ich sah, noch ein anderes Bild, ein bisschen wie bei diesen Trickbildern. Ich sah mich selbst, nicht nur ein zweidimensionales Bild, auch mehr als ein dreidimensionales Modell. Erkennbar wurde meine reale Person in allen Dimensionen ihres Wesens. Das war ich. Beschädigt, verbogen, verletzt und unvollkommen, aber echt. Es gibt niemanden, der schöner ist als du, Tim. Gott selbst, die Schönheit in Person, ist bis über beide Ohren verliebt in dich, erklärte Jack. Aber deine Sünden? Unterbrach mich Ernie. Ja, ich meine, was ist damit? Gibt es hier nicht irgendwo das große schwarze Buch, in dem alles aufgezeichnet wird? Mein Sündenregister füllt bestimmt mehrere Bände. Es stimmt, die Sünde wird aufgezeichnet, sagte Jack. Aber nicht so, wie du dir das vorstellst. Die Auswirkungen der Sünde werden in unserer Seele festgeschrieben. Wir sind nicht für die Sünde geschaffen worden, sie zerfrisst uns. Man sieht die Sünde an den Auswirkungen, die sie auf den Menschen hat. Aber hier oben wird alles neu. Ich betrachtete mein Spiegelbild, bis ich zu weinen begann. Ernie und Jack standen rechts und links von mir. Jeder legte mir eine Hand auf die Schulter. Du hast Vergebung empfangen, Tim. Er starb für alle deine Sünden, für alle. Gott liebt dich unter allen Umständen, sagte Ernie. Gott liebt mich. Wie lange wusste ich das schon? Aber ich hatte dieses uralte Wissen aus den Augen verloren, vor allem im vergangenen Jahr. Hatte ich mich nicht jahrelang von dem Gedanken treiben lassen, es käme auf mein Tun an? Ich war der irrigen Meinung aufgesessen, ich müsste einem bestimmten Ideal entsprechen, um von Gott geliebt zu werden. Als dann die Katastrophen über mich hereinbrachen, hielt ich sie für die Zeichen von Gottes Unzufriedenheit mit mir. Nach Madisons Geburt quälte ich mich immer wieder mit der Frage, was habe ich bloß falsch gemacht? Wenn ich doch in engerer Verbindung mit Gott gelebt hätte, wenn ich mehr gebetet hätte, vielleicht. Doch in diesem Augenblick auf dem alten Friseurstuhl begriff ich neu, dass all meine Bemühungen, Gott Freude zu machen, unnötig waren, eine Verschwendung und Vergeudung meiner Zeit und Kraft. Jack und Ernie massierten immer noch meine Schultern, und mir war, als würden die schweren Lasten von mir abfallen, die mich so lange niedergedrückt hatten. Ich flüsterte, es tut mir leid. Danke, vielen Dank. Kaum hatte ich diese Worte ausgesprochen, da wurde der Raum von hellem Licht durchflutet, als wäre gerade die Sonne über dem Horizont aufgegangen. Jack zeigte auf eine Tür, die mir bisher noch nicht aufgefallen war, und bedeutete mir, sie zu durchschreiten. Du bist jetzt bereit, durch die Tür zu gehen. Früher wäre sie dir verschlossen gewesen, aber jetzt, wo du weißt, wer du bist und wem du gehörst, jetzt kannst du deine Reise antreten.
Kapitel 5. Die Tür führte uns wieder ins Freie, aber es war nicht mehr dunkel. Mir kam es vor, als wäre es früh am Morgen, wenn der Hahnenschrei die ersten Strahlen der Sonne begrüßt, die sich vorsichtig über den Horizont tasten. Die vollkommene Stille der Landschaft versetzte mich in Staunen. Obwohl alles vor Leben vibrierte, die Vögel sangen und die Insekten schwirrten umher, so lag doch ein tiefer Friede über allem. Prächtige, ausladende Bäume wirkten auf mich, als wären sie Personen, die mir etwas sagen wollten. Jeder sah mich anders an und hatte seinen eigenen Ausdruck. Die Weite der Landschaft, die sich vor mir ausbreitete, raubte mir den Atem. Es war, als wäre der Himmel hier weiter von der Erde entfernt. Ich war in einem Raum, dessen Maße mir von meinem bisherigen Leben her nicht vertraut waren. Mir war, als befände ich mich zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt draußen, an einem Ort, der mir das bekannte Sonnensystem an Ausdehnung weit übertraf. Ich fühlte mich befreit, aber gleichzeitig auch schutzlos und zur Schau gestellt. Noch immer war es nicht wirklich hell, aber der ganze Himmel schien jetzt zu glühen. Das Licht hatte seinen Ursprung am fernen Horizont. Die Strahlen waren weder gelb noch weiß. Sie färbten die Wolken in ein zartes Rosa. Die Luft war erfüllt von reichen Düften, ähnlich wie der Waldluft nach einem Sommerregen. Jack bedeutete mir, mit ihm zu kommen. Wir gingen einen Weg bergan, der hinter dem Haus begann und in einen Wald führte. Hier draußen konnte ich Jacks Gesicht besser erkennen. Er sah jetzt ganz anders aus als vorhin in diesem düsteren Raum. Wie, das war mit menschlichen Worten fast nicht zu beschreiben. Am ehesten erinnerte er mich an ein Hologramm, das immer wieder ein anderes Bild zeigt, je nachdem, aus welcher Blickrichtung man es betrachtet. Da waren die unterschiedlichsten Dimensionen in ihm zu sehen. Von einer Seite sah er aus wie ein gutmütiger, freundlicher Nikolaus. Von einer anderen Seite betrachtet, erschien er mir wie ein muskelbepackter Erzengel, der bemüht war, mich mit seinem Glanz und seiner Kraft nicht übermäßig einzuschüchtern. Der Weg war nicht wirklich steil. Dennoch strengte mich die Steigung sehr an. Noch ein paar Schritte, dann konnte ich nicht mehr weiter. Ich blieb stehen und rang nach Atem. »Geht es dir nicht gut?«, fragte Jack besorgt. »Ich kann nicht mehr«, keuchte ich. »Und das, obwohl ich doch viel jünger bin als du. Trotzdem kann ich nicht mit dir Schritt halten. Dabei bist du doch sogar schon tot.« »Na, als tot würde ich mich eigentlich nicht bezeichnen. So lebendig wie jetzt war ich vor meinem Tod nie. Lass uns eine Pause machen.« Wir setzten uns auf einen flachen Felsen. Er sah sich lächelnd um, während ich immer noch um Atem rang. Die Stille war mir nicht unangenehm. Doch dann erinnerte ich mich wieder an Ernies Spiegel. Die Scham, die ich so tief empfunden hatte, ergriff mich von Neuem, und meine zahllosen Sünden standen mir wieder vor Augen. Neid, Zorn, Lust, Lästereien, Hass, Vorurteile und allen voran der Stolz. Das waren nur einige, die ich aktiv begangen hatte, und dazu kamen auch noch all die Unterlassungssünden. Zusammen ergaben sie eine schier unerträgliche Last, die mich immer tiefer hinunterdrückte. »Jack, ich kann nicht weitergehen.« »Warum nicht?« »Ich habe es nicht verdient, hier zu sein. Es wäre besser, ich würde nach Hause gehen und mein Leben ändern. Da ist so vieles, was ich falsch gemacht habe.« »Es ist einfach zu viel«, stöhnte ich. »Selbsterlösung ist kein Weg, der zu Gott führt. Wenn du jetzt wirklich zurückgehen und dein Leben ändern würdest, dann hieße das doch nur, dass du den gleichen Fehler wiederholen würdest. Du würdest versuchen, Leistung zu bringen und dein Leben zu kontrollieren. Dabei lautet die gute Nachricht aber, dass du aus Gnade gerettet wirst.« »Jack, ich bin einfach nicht gut genug, um hier zu sein, an dem Ort, wo Gott ist und wo du bist. Das passt nicht. Ich verdiene es nicht. Ich habe alles falsch gemacht. Gott hat mir alle möglichen Begabungen geschenkt, aber ich habe sie für Sinnloses vergeudet. Ich bin einfach eine Niete. Jetzt, wo ich mich selbst erkenne, kann ich den Anblick von alledem hier nicht mehr ertragen. Gestatte mir, dir eine einfache Frage zu stellen. Wer schuf deine Augen?« »Das ist eine Frage für Zweijährige.« »Wer schuf deine Augen? Willst du jetzt von mir hören, dass es Gott war?« »Genau, Gott war es.« Sein Wunsch ist es, dass du deine Augen gebrauchst, um die Schönheit zu genießen, die er geschaffen hat. Aber Jack, du verstehst mich nicht. Du hast ja keine Ahnung, was ich mit meinen Augen alles getan habe. Ich habe sie nicht gebraucht, um Gottes Schönheit zu betrachten. Ich habe grässliche Dinge damit angeschaut. Ich habe die Augen, die Gott für mich gemacht hat, missbraucht und entwürdigt. Ich habe sie nicht benutzt, um seine Herrlichkeit zu sehen. Bitte, Jack, lass mich dorthin zurückkehren, wo ich hingehöre, an den Ort, der mir zusteht.
Scham zu fühlen ist berechtigt. Das Gericht ist eine Seite der Liebe, und dort, in Ernies Spiegel, konntest du dich selbst erkennen. Aber der Spiegel, in den du geschaut hast, zeigte dir nicht die letzte Wahrheit.
Stattdessen werde ich dir jetzt etwas Besonderes zeigen, das du dringend sehen solltest. Komm mit, Tim. Er zeigte nach oben auf den Gipfel des Hügels. Du kannst dich auf meinen Arm stützen. Ich werde dir helfen. Mit Jacks kräftiger Unterstützung erklommen wir den Hügel. Oben lichtete sich der Wald und auf einer Anhöhe sah ich das Kreuz. Ich begann zu zittern, während ich einen Moment lang überlegte, ob ich wirklich zu dem Kreuz gehen wollte, an dem Jesus hingerichtet worden war. Im nächsten Augenblick ließ ich Jacks Arm los und rannte darauf zu. Am Fuß des Kreuzes fiel ich auf die Knie. Meine Hände strichen über das raue Holz, auf dem ich die dunklen Spuren von Blut erkannte, das daran herabgeflossen war. Tief bewegt umfasste ich das Kreuz und schluchzte wie ein Kind. Herr, es tut mir so leid, es tut mir so leid, stammelte ich immer wieder und küsste das blutige Holz. Er hat die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe unserer Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Ist das nicht herrlich, Tim? Ich hob den Kopf, betrachtete den Querbalken und sah die blutigen Stellen, an denen seine Hände angenagelt gewesen waren. Es gab nie etwas Vergleichbares, und etwas Derartiges wird es auch nie wieder geben, sagte Jack. Seit Anbeginn der Schöpfung bis zum Ende der Welt ist nichts Herrlicheres geschehen. Neu gestärkt erhob ich mich. Ich bin bereit, ihm mit allem, was in mir ist, zu dienen, sagte ich voller Entschlossenheit. Tim, dafür ist er nicht gestorben. Er hat keine Erwartungen an dich und will keine Gegenleistung von dir. Sein Tod soll dich nicht zu einem besonderen Dienst anspornen, und er erwartet auch keine moralischen Höchstleistungen von dir. Er starb für dich, weil er dich liebt. Das, was er will, ist viel mehr als dein Einsatz. Er will dich lieben mit allem, was zu dir gehört, und mit allem, wofür du dich schämst. Das Einzige, worum es ihm geht, bist du selbst. Sprachlos starrte ich das blutbefleckte Holz an. Lass zu, dass er dich so liebt, wie du bist, lange bevor du zu dem wirst, der du gern sein möchtest. Nimm seine Liebe an, ohne ihn zu bitten, dass er dich verändern möge. Wir sind hier im Reich der Gnade, Tim. Alles beruht nur auf Gnade. Es gibt nichts, was wir verdient hätten. Uns wurde alles geschenkt. Was du bisher erlebt hast, waren nur winzige Tropfen der Gnade. Gleichzeitig sehntest du dich aber tief in deinem Inneren die ganze Zeit nach mehr davon. Du hast den Duft einer Blume vermisst, die du noch nie gesehen hast. Du hast dich nach einer Melodie gesehnt, die du noch nie gehört hast. Du hast auf Nachrichten aus einem fernen Land gewartet, das du noch nie betreten hast. Aber jetzt, hier, hast du alles gefunden. Gnade ist es, was du dein Leben lang gesucht hast, und hier befindest du dich mitten in ihrem Zentrum. Gnade umgibt dich von allen Seiten.
Ob Tim nach diesen Erfahrungen ein anderes Spiegelbild von sich sehen kann, das erfahren Sie in der 5. Folge von Der Traum, geschrieben von James Brian Smith und erschienen bei Gerd Medien. Die Erzählung bei Radio Horeb hören Sie täglich von Montag bis Freitag um 11.15 Uhr bei Radio Horeb. Es las Josef Weber.